Wie das Wort des Herrn gehört und gebetet. Unser Thema heißt Die Tiefen der Gottheit. Die Tiefen Gottes. Das Wort erscheint ja im ersten Brief an die Korinther, welche Stelle wir aufschlagen. 1. Korinther 2. Wir kennen die Stellen, dürfen Sie aber in dem Zusammenhang zuerst neu auf uns wirken lassen. Den Korinthern musste Paulus ja sagen, ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Als zu Unmündigen in Christus. Und dann sind sie die
ersten Korinther 3.
Jetzt 1. Korinther 3. Danke. Diesen kurzen Hinweis, er redet zu ungeistlichen, fleischlichen Gläubigen, die in Christus sind, auch Unmündige in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht Speise, dass ihr vermochtet es noch nicht. Aber ihr vermöget es auch jetzt noch nicht, denn ihr seid doch fleischlich. Denn da leiden Streit unter euch, seid ihr nicht fleischlich und wartet nach Menschenweise. Und dieses Korinther schreibt er die wunderbaren Worte in Vers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommen, nämlich in Christus Jesus. Vollkommen, nicht mehr Unmündige, sondern geistlich erfunden. Nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, wird der Fürst dieses Zeitlaufs zunichte werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in ein Geheimnis. Die Verborgen, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Weshalb hat Gott die Dinge verborgen vor einigen Menschen? In Reserve gehalten für uns, die wir in diesem Zeitalter, versteht mir bitte recht, wenn ich plump ausspreche, wir, die wir in diesem Zeitalter so dumm sind und vor allem glauben, was geschrieben steht in der Bibel. Für die hat Gott diese Geheimnisse in Reserve gehalten, von vorgrundlegen der Welt zu unserer Herrlichkeit. Und die Fürsten dieses Zeitraums sind sowohl irdische, hohe Weisheitsträger, aber kosmischer Art und unsichtbare Träger. Von Lokatoren, Fürstentümer und Gewalt, wie sie Paulus schreibt. Und dann kurz der Hinweis, denn wenn sie, diese Fürstentümer, sie erkannt hätten, nicht ihn, sondern sie, die verborgene Weisheit, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sie haben ihn sehr gut gekannt. Wir kennen dich, du Sohn des Höchsten, sagen sie nach, die Dämonen, die ausgetrieben werden. Bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Darf ja nicht stehen bleiben. Sie wussten, wen sie vor sich hatten. Aber wussten eines nicht, was Gott ihnen verborgen hat, dass, wenn er seinen einzigen Sohn in ihre Hände überliefert, ja, Jesus spricht ja das Gleiche aus, vom Weinberg, seine Besitzer und den Hüter des Weinbergs, die alle Knechte, die der Besitzer sendet, die Knechte verhöhnt, und zurückschickt oder gar tötet, er entschließt sich, bleibt mir nicht anders übrig, ich sende meinen einzigen Sohn, vor dem werde ich mich scheuen. Und siehe da, er erscheint im Weinberg des Herrn. Und wie die den kommen sehen, sprechen sie was? Jetzt kommt ja der Erbe, der Einzige. Lasst uns ihn töten, dann ist das Erbe gefunden. Also haben sie ihn gekannt, der Herr. Es sei Fürstentum und Gewalten, die den Unsichtbaren wenden, ohne die Irdischen. der Nikodemus bei Nacht kommt, Meister, wir wissen, dass du von Gott gesandt bist, dass du der und der bist. Aber was wussten sie nicht? Dass, wenn Gott nun den einzigen göttlichen Sohn und Erben ihren Händen und ihrer Willkür ausliefert, dass sie ihn töten können, was er dann durch seine verborgene Weisheit vollbringen kann, durch solche scheinbar ungeschickte Auslieferung des Geliebten in die Hände der Feinde Gottes, was er dann in verborgener Gottesweisheit vollbringen kann, nämlich die Rechtslage, die Gott in seiner Barmherzigkeit und Treue zu allen Geschöpfen befähigt, ihnen das Böse nicht zurechnen zu müssen, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen zu müssen, sondern dass die Schuld aller, auf die ihn getötet haben, schon vergeben ist. Alles wunderbar bereinigt ist, geklärt ist, versöhnt ist. Ja, wenn sie das erkannt hätten, dann hätten sie sich diese Blamage vor aller Welt nicht geleistet. Und nun, zu unserer Herrlichkeit hat Gott die Dinge verborgen, in Reserve gehalten. Und dann in Vers 9 die bekannten Worte, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber, das heißt, die wir ihn lieben können, uns aber hat Gott es geoffenbart durch Geist. Denn der Geist erforscht alles aus die Tiefen Gottes. Und dieser Geist ist uns gegeben. In Ezechiel 4, Vers 4 dürfen wir lesen, Menschensohn, sieh mit deinen Augen, was kein Auge gesehen hat. Höre mit deinen Ohren, was kein Ohr gehört hat. Nimm in dein Herz auf, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Das ist der Ansatz zu dem Wunderbaren, was Gott uns bereitet hat. Uns geschenkt hat. Und durch seinen Geist sind wir uns befähigt, selbst in den Tiefen Gottes uns zu bewegen. Diese Gottesweisheit hat ja Gott in ein Geheimnis gehüllt und dieses Geheimnis ist das schon eine geheime Sache, ist noch einmal verborgen. Also ein verborgenes Geheimnis ist sehr gut. Und dazu jedes Wort in vielleicht vorerst Psalm 92, Vers 5. Psalm 92, Vers 5. Wie groß sind deine Werke, Herr? Sehr tief sind deine Gedanken. Sehr tief sind deine Gedanken. Sind die Gedanken unseres Gottes auch hoch? Meine Wege sind nicht eure Wege. Und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Zum Glück auch nicht die Gedanken der Form. Das wäre schön. Das wäre schön. Denn so viel die Himmel höher sind, jetzt kommt die Höhe, als die Erde, So viele sind meine Gedanken, meine Wege höher als eure Gedanken, eure Wege. Die Tiefen der Gottheit, was die nun, worin die nun, wo in der Hauptsache stehen, dürfen wir lernen, verstehen aus der Aussage von Psalm 36, Vers 6. Psalm 36, Vers 6. Wir merken, wir halten uns an das Wort Jesu in Matthäus 13, ich vergleiche den als einen guten Haushalter, der aus seinem Schatten Neues und Altes hervorbringt. Das heißt, die Zeugnisse neu und hier im Alten Testament benutzt, um in die Gesamtschau irgendeines Themas hineingeführt werden zu können durch den Geist und das Wort Gottes. Psalm 36, Vers 6, ein Vers. Deine Gerechtigkeit ist gleich Bergen Gottes. Deine Gerichte sind eine große Tiefe. Worin bestehen also deine Gerichte sind eine große Tiefe. Worin bestehen in der Hauptsache die Tiefen der Gottheit? In den von ihm bestimmten Gerichten, die zur Durchführung kommen. Das sind große Tiefen. Eine große Tiefe sind deine Gerichte. Und im gleichen Atemzug fährt der Geist Gottes weiter, Menschen und Vieh rettest du. Offenbar, auf welchem Wege? In dem Zusammenhang. Auf dem Wege deiner Gerichte. Rettest du Menschen und Vieh. Wem das etwas zu hoch erschiene, der möge sich erinnern lassen an Römer 11, was er jetzt aufschlagen und sehen. Wir lesen in Römer 11, Vers 29 und die folgenden. Denn, oder Vers 28 schon, hinsichtlich des Evangeliums sind sie, die Israel, allerdings Feinde. Wieso? Wozu? Deshalb? Um eure Willen, also um unsere Willen, sind sie in Bezug auf das Evangelium Gottes, Jesus Christus betrachten, Feinde, zu unserem Nutzen. Aber gleichzeitig sind sie Geliebte um der Väter. Liebet eure Feinde, empfiehlt Gott uns, und es scheint nicht nur so zu sein, dass er sich selbst an seine eigenen Ermahnungen hält. Sie sind ihm gegenüber feindlich gesinnt. Bezug auf das Evangelium. Von seiner Seite aus gesehen, aber sind sie Feinde ihrerseits, aber Geliebte der Seite Gottes. Und der Väter geht weiter. Denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereitbar. Denn gleich wie ihr Römer, gleich wie ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch welches Mittel? zu welchem Prozess. Wir werden kaum antworten durch die dahingabe des Todes, durch die Tatsache, dass Gott durch Christus am Kreuz von Golgatha die Welt und bei uns versöhnt hat. Sind wir für die Begnadigung bekommen? Gekommen, aber was steht hier? So seid nun ihr unter die Begnadigung gekommen, durch den Unglauben dieser. Das müssen wir uns einmal sagen. Der Unglaube ist etwas Gräuliches in den Augen Gottes. Das Misstrauen ihm gegenüber, dem ein unmenschliches Vertrauen gebühren würde. Und dieses Gott so abscheuliche Ding, Unglauben, benutzt seine verborgene Weisheit, um was zu vollbringen, das dem Gesetz unmöglich ist, zu vollbringen. Ihr seid, wir sind unter die Begnadigung Gottes in Christus gekommen durch den Unglauben der Söhne Israel. So steht doch geschrieben. Lassen wir das einmal auf unseren inneren Menschen gehen. Noch nicht genug, das scheinen wir kaum noch. Also haben auch jetzt diese Israeliten, Juden, an eure Begnadigung während 2000 Jahre lang war jetzt nicht geglaubt, nicht. Judah, Israel, lehnt Jesus als Messias ab. Und was wir behaupten in diesem Jesus von Nazareth, haben wir die göttliche Rettung, Versöhnung von uns und von allen. Versprochen. Das lehnen sie ab im Unglauben. Also haben auch jetzt diese an eure Begnadigung nicht geglaubt. Ja, was hat das für eine Folge? Auf dass auch sie, jetzt 2000 Jahre ablehnen, die Unglauben, auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen werden. Hören wir etwas von dem eben angeführten Wort Gottes? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Ich habe gesagt, ich mal wieder frommen, zum Glück. Denn so was würde keinem frommen einfallen. In dieser doppelten Weise zu sein, dass wir unter die Begnadigung Gottes gekommen sind, die uns in vollendeter Herrlichkeit darzustellen vermag, in Gottes Gerechtigkeit vor ihm selbst, für alle Ewigkeit, durch ihren Unglauben, und ihr verharrten Unglauben während 2000 Jahren hat Gott deshalb gestattet, damit auch sie in einer nicht mehr zu übertreffenden Weise die Barmherzigkeit der Begnadigung ihres Gottes erlebt hat. Das ist ein bisschen etwas von dem, was etwa an Gedanken Gottes und seines Lebens heranreichen können. Aber jetzt kommt unser Thema. Jetzt verstehen wir den Apostel Paulus ein wenig mehr. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen. Aber nicht so eingeschlossen, dass wir seine Schöpfung einfach nicht anders kann. Er hat sie in keiner Weise vergewaltigt, im Unglauben zu landen und dahin zu verharren. Das ist ihre Sache. Aber Gott hat es genehmigt, das was sie unbedingt wollten. Einmal etwas oder jemand sein ohne Gott. Wir gehen von da an bis zurück. Ihnen den Willen gelassen. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben oder Ungehorsam eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Punkt. Und jetzt kommt wohl Paulus tief Atem. that Michael, the Thema tiefen sollen. Jetzt sagt er nicht, o Höhe des Reichtums, sondern o Tiefe des Reichtums. Sowohl der Weisheit als auch des Wissens Gottes. Nun steht hier, der Kenntnis Gottes. Und jetzt, wie unausforschlich sind seine Gerichte, deshalb welcher Reichtum, Tiefe des Reichtums, weil wir gehört haben, zur Kenntnis genommen haben, deine Gerichte, o Gott, sind eine große Tiefe. Und deshalb, o Tiefe des Reichtums, wie unausforschlich sind deine Gerichte und wie unausführbar deine Wege. Das heißt, zusammengefasst, die Gerichtswege Gottes, die war erst gewaltig und unbarmherzig erscheinen vor den Augen seiner Geschöpfe. Sie sind göttlich gesehen, sind sämtliche Gerichtsverfügungen Gottes, sämtliche Gerichtswege Gottes. In der Hinsicht so wunderbar anbetungswürdig, dass er die Gerichtswehen, das Auf und Ab der Gerichte hin und her wogen. Israel ist sein Volk, das auserwählte Volk. Jetzt kommt das in der Gegenwart des verheißenen Messias zu Fall. Sind tief hinab in den Unglauben und Verhaftsein, langsam. Ist Gott in Verlegenheit? Das ist für ihn die Gelegenheit, seine Barmherzigkeit zum ersten Mal überhaupt in verherrlichter Weise unter Beweis zu stellen. Also liebt Gott den Kosmos, dass er seinen Sohn, den Einzigen, für ihn Weltall dahin ging. Das ist jetzt vollzogene Tatsache, wodurch? Durch den Unglauben, den Ungehorsam seines geliebten Volkes. Und aufgrund dieses Geschehens ist Gott in die Rechtslage versetzt, beliebige Heidenvölker und den ganzen Kosmos zu begnadigen, vor sich hinzustellen, gerechtfertigt, vollkommen in Christus Jesus. Ist Gott in Verlegenheit? Wenn er unbarmherzige, unverständliche Gerichte verfügt. Und wenn er nun sich unser erbarmt hat, weil wir in den Augen des Gottes Israels und unseres Gottes und Vaters erbarmungswürdiger erfunden wurden, schon vor Grundlegung der Welt, als das ganze Haus Israel, hat er sich es geleistet, sie zuerst zu Fall kommen zu lassen, dass er sich zuerst uns, den Elenden und von allen Zuneigungen. Endgültig. Sofort. An erster Stelle. O Tiefe! Und jetzt des Reichtums. Ja. Der weiße Ball stellt unser Gott den verherrlichten Leib seines Sohnes Christus, dessen Glieder wir sein sollen, verherrlicht da vor den Augen der Söhne Israel. Zu welchem Zweck? Lesen wir zweimal in Römer 11. Er bezieht nun Aufgaben. Um sie, die um unseres Willen dahingegeben wurden, zur Eifersucht zu reißen. Wenn Paulus schreibt, ich habe euch und Christus zugeführt als eine reine Jungfrau, wer hätte diese Verheißung zuerst genießen können? Und antreten können. Israel. Und jetzt sehen Sie dann ein Auge. Das ist ja hier. Jetzt ist aus. Wir haben es verwirrt. Dann sagt der Herr, ja, stimmt, aber was ich mit denen vollbracht habe, die jetzt zu eurer Rettung, zu eurer Rettung und Verherrlichung in so wunderbarer Weise, dass ihr mir, wer weiß wie bald, nicht nur danken, sondern mich anbeten. Ich denke jetzt, oder wir denken jetzt an ein kleines Wort Jesu, beim Abendmahl zu seinen Jüngern gesprochen, nämlich, wenn er spricht, er bricht das Brot und spricht, dies ist mein Leib, der für euch 12 ist. Und sie sind die Repräsentanten für alle 12 Stämme Israel. Sie werden sitzen auf 12 Thronen und richten 12 Stämme Israel. Sie sind die Repräsentanten. Dies ist mein Leib, vorerst sein persönlicher Leib, den er dahin gibt für sie also und für die ganze Welt, wie wir wissen dürfen. Aber dieses Wort dürfen wir noch einmal lesen, aus einer noch göttlicheren, geistlicheren, höheren, nämlich höchsten Ebene. Dies ist mein Leib, das sind wir. Sind wir für die 12 Stämme oder gegen die 12 Stämme? Stimmt das Wort auch hier? Das ist mein Leib, der für euch ist. Unsere Errettung und Verherrlichung als Leib des Messias Israel bilden wir den verherrlichen Leib des Bräutigams, wir sollen ja heranwachsen zum vollen Mannesalter in Christus, bilden den Leib des Bräutigams, dessen Braut wer ist, eben das Israel, das in unserem Sinn dahin gegeben worden ist. Und wenn dann jene Hochzeit stattfindet, dann ist zuerst der Mann Gottes vollendet, durch uns, mit unserem Haupte, und das Weib Gottes ist dann vollendet, auf ihre besondere Weise. Und wenn dann die Hochzeit stattfindet und die beiden vereint werden in göttlicher Vollkommenheit seiner Liebe, dann ist weder Mann noch Weib, sondern dann ist der Mensch Gottes vollkommen. Das steht geschrieben. Völlig geschickt zu jedem guten Tag. Zu allem völlig geschickt zur Ausführung aller Verheißungen Gottes, so viele es ihnen gibt. Die sind in Christo garantiert. Ja, hat er gesagt zum Vater vor Grundlegung der Welt. Und Amen wird er sagen, wenn alles erfüllt ist. Gott für Herrlichkeit durch uns. Zu unserer Herrlichkeit verborgen die Tiefen der Wahrheit. Was kein Auge gesehen und so. Uns geoffenbart. Ich durfte gestern Abend in Ziegenweidenau das Thema darstellen: Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Und durfte dann zeigen, wie der Glaube nach Hebräer 11, Vers 1, nach dem griechischen Text nichts Geringeres ausspricht. Ich greife nur einen Punkt heraus. Nichts Geringeres ausspricht alles. Durch den Glauben, ich umschreibe das, sind wir befähigt, die Vorgänge in der unsichtbaren Welt, wie sie vor sich stehen zwischen den Fürstentümern und Gewalten, zwischen den Erzengeln, Heiligen und Unheiligen Engeln, zwischen Christus und Satan, dass wir durch den Glauben befähigt sind, der Glaube ist ein Bloßlegen, Hüllen die Wegnahme, Bloßlegen, direkt blamieren, wenn nötig, wenn jemand an mich herantritt und meine alten Sünden und weiter auspackt, dann steht er nicht bloß, nicht? Ja? Dann nimmt er das weg und stellt bloß, wie es bei mir steht. Und das Wort steht hier, der Glaube ist ein bloßes Leben der Natur der Vorgänge in Christus, die man nicht sieht. Aha. Also hat kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und kein Mensch in Herz genommen. Hat Gott uns geoffenbart durch den Glauben. Ja, wie, auf welchem Wege sind wir nun fähig, durch den Glauben hineinzusehen in unsichtbare Zusammenhänge, Geschehnisse, die uns dann eine ganz klare Antwort zu geben vermögen auf Fragen, die gläubige und ungläubige Menschen quälen. Antworten zu geben vermögen, die dann Antworten sind, wo man stille werden kann. Ja, wenn es so ist, ja, dann ist ja klar. Dann muss es so geschehen. Sonst würde Gott Fehler machen. Dann ist dann die Sache umgekehrt. Dann ist man getröstet durch den Geist. Auf welchem Wege? Indem wir allen glauben, was geschrieben steht, es seien Geschehnisse, die geschehen sind, die im Worte Gottes festgehalten sind, es seien Personen, die erscheinen, es seien Gegenstände, es seien Maße, es seien Materialien, es seien Formen, es seien Farben, was irgendwie die Schrift uns meldet. Und wir stehen, bleiben stehen davor, bitten den Herrn um Weisheit und Verständnis. Wir haben ja gehört und gesehen, der Herr möge geben den Geist der Weisheit und Offenbarung. Den gibt er gern, jeden, der ihn darum bittet. Und dann öffnet er an den uns im Worte Gottes bewahrten Modellen, Schattenwissen, Darstellungen. Offenbart er uns am Sichtbaren das, was im unsichtbaren Wesen hat, vorliegt und geschieht. Die Tiefen Gottes. Lehrt euch nicht schon die Natur alles so? Wir lesen oder hören heute im Zeitalter der Weltraumfahrt den Ausdruck, die Tiefen des Weltalls. Die Tiefen des Weltalls, richtig ausgedrückt, biblisch richtig ausgedrückt. Ob es in irgendeine Richtung umgeht, es geht immer weiter in die Tiefen des Weltalls. Aber nicht nur in der Richtung, in die Weite von einem Punkt weg, sondern auch in der Richtung nichts. Geht es in unausforschliche Tiefen. Ein Stücklein in dieser Richtung hat unser Gott einer Menschheit schon in die Hände gegeben, nämlich Stichwort Atom, Element. In der Richtung, in der Gegenrichtung von Weltanrichtung ist da Richtung in die Kleinstwelt der Dinge, der Schöpfung Gottes. Angekommen beim Atomkern hat der Mensch errechnen können, auf dem Wege der Mathematik dahinter kommen dürfen oder müssen, dass an einem Punkt, den man bis ein Augenblick vorher, punkto Kräfte, Träger für nichts gehalten hat, dass der im nächsten Augenblick eine Kraftreserve von unvorstellbarer Größe darstellt. Was? Ein Pünktchen, das wir uns, das so klein ist, dass wir uns es unmöglich vorstellen können. Jetzt sind wir schon gedanklich, die unsere Herren Wissenschaftler handhaben die Dinge Atomkern, sind jetzt aber heute daran, weiter hineinzudringen in die Geheimnisse des Atomkerns. Und wann sind Sie fertig mit Erforschen? Need. And I feel that unske danklich befähigt zu verstehen, dass es auch in Richtung kleinste Dinge hinein eine Unendlichkeit bedürfte, um da dahinter zu kommen, dahin zu gelangen. Wir können uns vorstellen, ich habe irgendein Stück vor mir, Material, das kann ich in zwei Teile schneiden. Den einen Teil noch einmal in zwei Teile. Und so fahre ich immer weiter. Dann kommt bei mir eine Grenze, weil beim Seziermesser zu wenig scharf ist, richtig das Stückchen schon so klein ist, dass es nicht mehr in die Hände nimmt. Was kann ich dann aber machen? Dann kann ich das Ding vergrößern und die Schärfe verschärfen. Ich kann jetzt gedanklich gleich immer noch ein Stücklein übrig, das ich noch einmal halbieren kann. Man hört auf, jetzt gedanklich nicht. Ein ganz primitives Vorstellungsmodell hier möchte ich noch anführen. Ja, alle haben doch schon einmal zum Beispiel eine Flasche gesehen, mit einer Etikette drauf, mit verschiedenen Schriften und Bildern. Und auf der Etikette war wieder die Flasche mit der Etikette abgebildet. Ja, dann ist in der Etikette, ist da wieder eine Flasche drin. Und bei der Flasche da drin ist wieder eine Etikette. Und in der Etikette wieder eine Flasche. Es wird immer kleiner, kleiner, es hört nie auf. Etikette und Flasche, die saugen in eine unendliche Kleinheit hinab, aber die ist immer da. Also das reicht schon gedanklich, nicht? Können wir schon die Tiefen wissen, erahnen, welche Tiefen Gott in ein Nichts hinein zu versenken vermutet. Aber wir dürfen ja verwurzelt sein, worin? In der Liebe, schreibt Paulus. Verwurzelt in der Liebe. Und die Wurzeln, die haben wirklich bestreben, immer höher hinaus, noch höher, immer noch höher. Nein, die Wurzeln kennen eine Richtung, immer tiefer, immer tiefer. Scheuen sie sich immer tiefer in eine zerstörte, durcheinander geschüttelte, gerüttelte, verfluchte Erdmasse hinabzuwachsen, zu dringen. Um was zu tun? Um aufgelöste, zu nicht gewandte Dinge mit den feinsten Wurzeln, zartesten Wurzelspitzen aufzusaugen und aus ihnen neues Leben und Fruchtbringendes zu produzieren und zu gestalten. In der Tiefe, die Tiefe der Gottheit. So sind alle Gerichtstiefen Gottes, alle Gerichtswege Gottes, sind Wurzeln seiner Liebe, die in den nun vorhandenen, von ihm verfügten Tiefen, zuerst die Dinge sich auflösen zu lassen im Gericht, zerrieben zu werden im Gericht und dann auf zarteste Weise der Liebe Gottes aufgenommen und verwandelt zu werden in einen Bestandteil neuen Lebens. So geschieht das in der Tiefe. Und wir haben das wunderbare Wort. Ihr werdet wieder Wurzeln nach unten und Fruchtbringen nach oben. Und wieder Toren, ich sehe da Baum zuerst in dem Fall, möchten so gerne Frucht bringen nach oben, ich wäre unter uns nicht. Aber ohne was uns gefallen zu lassen, hat er auch schon einer. Ohne uns gleichzeitig im gleichen Maß und zuerst nach unten verwurzeln zu lassen in der Liebe unseres Gottes. মানুষকে আজ প্রকাশ দিলাম কি বস্তু লাস্টে পাল তো হার মানুষকে শিখতে Einfach sich unweigerlich durchzuarbeiten und suche immer jede Woche Tag auf den möglichst tiefen Punkt und genau das aus, was am Ende seiner Weisheit ist. Und sofort ist ein Bestandteil des Neues. Das neue Leben. Hochbringend nach oben. Aus der verfluchten Erde Material zerrieben, zunichte gemacht, aufgelöst, hoffnungslos, elend, katastrophal. So, das kann reichen. Woher sprudeln denn die Quellen von welcher Höhe? Aus der Tiefe die Quelle und fördern ans Licht in der Tiefe von Gott verborgene Wärme und auch nur wieder Spuren elementmäßig. Die Quellen bringen keine Steinblöcke und weitere Metalle hervor. Sondern nur feinste, aufgelöste Linien. Griechisch gelesen, auf Deutsch, in der Tiefe der Morgenfrühe. Denken wir einen Augenblick nach. Was bedeutet dann ein Morgen? Den Anbruch des Tages Gottes, den Anbruch des Tages Jesu Christi, da ist eine Tiefe dieser Morgenfrühe vorhanden. Eine Morgenfrühe eines Hoffnungsstrahls, der eben auf Unausforschliches wie der Herr selbst. Sogar seine Wege, seine Gedanken. Die Tiefe der Morgenfrühe Gottes. Auferstehung. Dann Johannes 4, Vers 11, hören wir von der Tiefe jenes Brunnens, an welchem der Herr Jesus durstig geworden in der Mittagshitze das Weib aus Samaria und einen Trunk Wasser bittet. Er sagt, ich gebe dir Wasser zu trinken. Und sie sagt, du hast nicht mal ein Schöpf gerettet. Du kennst ja die Tiefe des Brunnens nicht. Da kam sie doch gerade an den Rechten. Sie meinte, der weiß nicht mal, wie tief der Brunnen ist. Und der meinte, das kann man so machen.
Und sie hat nicht gemerkt, dass der da, der sie so angesprochen hat, die ganze Tiefe, ja Sündentiefe ihres Brunnens kannte.
Die Königin von Saba, er sagte ihr alles, was in ihrem Herzen war. Sie war aber auch an den rechten Mann gekommen. Sie kam nämlich zu Salomo in Benjamino. Sie hat von seiner Weisheit gehört. Nun kommt sie, die Königin von Saba, um ihn, diesen scheinbar sehr weisen König, mit Rätseln zu versuchen. Schade, dass die Rätsel nicht aufbewahrt wurden, die Salomo vorgelegt worden sind. Aber die werden wir einmal zur Kenntnis bekommen. Ich freue mich schon darauf. Salomo ein Rätsel nach dem anderen gelöst. Sie kommt nicht mehr aus dem Staunen hinaus. Und wie der ihr die von ihr gestellten Rätsel vordemonstriert und die Lösung unterbreitet, da erschreckt sie. Ja. erkenntlich nur die Lösung meiner Rätsel, die ich ihm auftrage, sondern der weiß ja alles, was überhaupt in mir drin ist. Alles. Er sagte ihr alles, was in ihrem Herzen macht. Der Tiefe ihres Herzens, sagt auch die Schrift. Es kommt ein psychologisches, eigentlich weiteres Element. In Apostelgeschichte 20, Vers 9 lesen wir von der Tiefe des Schlafes. Ein unausforschliches Einzelgebiet. Von der Tiefe des Schlafes. Gott weiß alles. Auch von der Tiefe des Schlafes. Jetzt danke ich dann davon, er aber sprach vom Schlafe des Todes. Tief. Und jetzt sind wir in einer Tiefe angelangt, die die Schrift im Hebräischen Sheol nennt. Totenreich.
Hier befinden wir uns in den tiefsten Tiefen der Gerichte Gottes. Besonders dann, wenn wir noch an den Feuersee, den sogenannten zweiten Tod, denken. Wir beachten einige Worte im Buche Hiob.
Im Buche Hiob, Kapitel 11. Hiob, Kapitel 11. Vers 7, da spricht ein Freund zu dir, um ihn zu demütigen. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen und das Wesen des Allmächtigen ergründen? Himmel hoch sind sie, was kannst du tun? Tiefer als der Sheol. Die Tiefe Gottes ist zum Glück tiefer als das Totenreich. Wer also in die untersten Dörfer der Erde oder in die untersten Dörfer des Sheols gerichtsmäßig hinab verfügt wird, für wen besteht noch das wunderbare an Hoffnung und für uns an Tatsache, dass die Tiefe Gottes noch etwas tiefer ist als der tiefste Sheol. Und das Wesen unseres Gottes, die tiefen Gottes, die unergründlich sind, sind die anbetungswürdigsten Erweise seiner Liebe. Tiefer als der Sheol, das kannst du wissen. In Psalm 135, Vers 6. Psalm 135, Vers 6. Lesen wir. Vers 5. Denn ich weiß, dass der Herr groß ist und unser Herr groß vor allen Göttern. Alles, was Jehova wohlgefällt, tut er in den Himmel und auf der Erde, in den Meeren und in allen Tiefen. Wissen wir, was unserem Gott wohlgefällt zu tun? Hat wohlgefallen am Thron des Sünders? Nein, versteht die Christen. Er hat nicht einmal wohlgefallen an Opfern, die das Gesetz fordern, sondern an der Barmherzigkeit habe ich wohlgefallen und nicht an Opfern, erklärt Gott immer wieder, schon im Zeitalter des Gesetzes. Während das Gesetz das Zeugnis hat, das Gesetz kann ich nur nicht zur Vollendung bringen, sondern das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Wenn wir das beherzigen, dann wissen wir schon die Unbereitung gegenüber dem Gesetz verehrt. Richtig ist, weil wir für eine Stellung und Haltung zu beziehen haben gegenüber dem Gesetz, nach dem Buchstaben. Allein mit der Gnade Gottes in Christus rechnen und mit Christus gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden. Wie er durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben ist, mit sich das Gesetz ins Grab genommen hat, aber in seiner Auferstehung, dieses bisher uns tötende, in unbarmherziger Weise richtende, verdammende Gesetz, in der Auferstehung verherrlicht, herausgebracht hat, als das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Jeder Buchstabe des Gesetzes bleibt stehen, aber nicht mehr mit tötender Wirkung, sondern verwandelt in Gnade und Herrlichkeit, in Grundlagen der Versöhnung Gottes in Christus Jesus. Wir verstehen doch, wenn ich ein oder zwei Beispiele nenne, das Gesetz in seiner Unbarmherzigkeit wird dem um seiner Sünde schon an Holz gehängt, noch einen Fluch an. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Unbarmherzige Gerichtsverfügung von heiligen Engeln angeordnet, Antrag, von Gott anerkannt zum Beschluss erhoben. Warum? Nicht, weil er gleicher Meinung war wie die Antragsteller, dass armselige Menschen in Sünden schon getäuscht und geboren, das allein sollen, sondern an dem Tag der Vater. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Und dachte er nur an einen Mann, seinen Sohn. Dann hat er ihren Antrag angenommen, mit schwerem Herzen. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz musste er sterben. Musste nicht, was ich für Problem war. Und jetzt blicken wir diesen an Holz gehängten, verfluchten Mann. Und lesen diesen Fluch noch einmal. Im Blick auf den gekreuzten Gottessohn. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. In dem Augenblick verwandelt sich dieser Fluch nicht nur in Segen, sondern in die Grundlage der Versöhnung des Vaters. Merken wir, wenn Sie diese verborgene Weisheit Gottes erkannt hätten, dann hätten Sie diese Blamage gründlicher Art nicht geleistet. In Jesus Vers 22 haben wir die Verheißung, er enthüllt Jesus aus der Finsternis. Im Psalm 64 versetzt die Rede von der Tiefe des Herzens. In Matthäus 13 versetzt von der Tiefe der Erde. Lukas 5 Vers 4 der Tiefe des Meeres. Und jetzt. Wir dürfen nun als so wunderbar begnadete Gott mit allen Heiligen etwas Unfassbares erfassen, nämlich die Breite, Länge, Tiefe und Höhe der Liebe Gottes in Christus Jesus, die jedes Denkvermögen überragt. Jesus schloss überragend, alles Wissen übersteigt. Das sind die vier Dimensionen. Breite, Länge, Tiefe, Höhe. Da hat Gott dafür gesorgt, dass jedes Kind sich diese vier Dimensionen vorstellen kann. In der Schule hat man uns nur drei Dimensionen vorzustellen gelehrt. Ist nicht unsere Erdoberfläche schon längst eingeteilt in Länge und Breite da? Ja, nicht? Länge und Breite. Sehr einfach. Alles, was von der Oberfläche abwärts geht, bringt uns die Tiefe. Und alles, was von der Oberfläche aufwärts geht, ist Höhe. Bitte schön. Haben wir die vier Dimensionen schon kapiert? Sehr einfach. Kann uns nicht scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Weder noch. Gegenwärtiges noch zukünftig. Weder Tiefe noch Höhe. Noch irgendetwas, was es gibt, vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus uns geschenkt ist. Ich komme zum Abschluss dieser Gedanken. Ich darf noch darauf hinweisen, dass überall, wo wir im Alten Testament zum Beispiel von irgendeinem Tal, Tal Sikkim, Tal Hinnom, Tal des Todes, Tal so und so lesen, Veraka Tal, ist das Wort Tiefe da. Das Hebräische kennt keinen Unterschied zwischen Tal und Tiefe. Also Tal des Todes, da scheint die Tiefe des Scherens zu. Und das Tal Sikkim, das Tal der Sünde, die Tiefen der Sünde. Und das Tal, wie heißt das? Bei Josua, bei Achan, und sie führt ihn hinaus ins Tal Achor. Tal des Unglücks, gibt es Tiefen der Unglücksfälle, Unheimlichkeit. Und ich werde euch das Tal Achor, das Tal die Tiefen der Unglücksfälle, zur Tür der Hoffnung machen, sagt dann ein kleiner Prophet. Die Tiefen aller Unglücks zu einer Tür der Hoffnung. Noch eine Feststellung und dann noch ein zweites, letztes Wort. Prediger 7, Vers 24 stellt folgendes fest. Alles, was ist, existiert. Alles, was ist, ist tief, tief. Wenn wir nur das eine beachten würden, dann wären wir schon befähigt, unseren Herrn ganz neu im Geist und in der Wahrheit anzusehen. Wir haben das hier abgehoben. Besitzt eine unausforschliche Tiefe von Gottes Weisheit und Gottes Herrlichkeit und Gottes Kraft. Im Material. Letztes Wort. Jeremia 31, Vers 40. Jeremia 31, Vers 40. Letzter Vers im 31. Kapitel lautet: Und das ganze Tal der Leichen, ich mache es kurz, ist mir heilig. Die ganzen Tiefen des Schiffes, das ganze Tal der Leid, alle Tiefen, die mit Leichnam von Mensch und Tier führen ihn zusammen, sind unserem Gott heilig. Genügt uns das auch ein Stück weit? Geht man mit Heiligem heilig um? Unser Gott ganz sicher, was ihm heilig ist, in seinem Auge. Es ist einer unserer Lieben, die Augen geschlossen hat für dieses Leben. Bei uns ist der erstorbene Menschenleib da. Er ist dem Herrn heilig. Und zwar das ganze Tal der Leiden. Wie er auch war, der Mensch. Er ist und bleibt schon als Geschöpf dem Schöpfer gegenüber heilig. Das ganze Tal der Leiden. Ein neutestamentliches Wort. Zu. Als die hohen Priester und die Schriftgelehrten in nicht geringer Verlegenheit, weil Judas eben die 30 Silberlinge über ihre Köpfe in den Tempel zurückgeworfen hatte, woher sie die 30 Silberlinge genommen hatten, die zusammen gelesen werden und festgestellt wird, diese Silberlinge können wir unmöglich hier im Hause Gottes lassen. Warum? Es ist ja der Preis des Blutes. Gleich wie Krieg. Haben gerecht gesehen, aber nicht verstanden. Das ist der Preis des Blutes, den Gott bezahlt hat zur Erlösung der Welt. Und richtig sich ausgedrückt, aber nicht verstanden, was sie sagten. Das ist der Preis des Blutes. Die hohen Räte halten Rat und kommen zu welchem Entschluss, Beschluss, besser gesagt. Wir kaufen um den Preis des Blutes den Acker des Schöpfers. Was heißt das auf Deutsch? Jesus sagt, der Acker ist der Kosmos, das Weltall, und der Schöpfer ist der Schöpfer. Also was geschieht nach dem Rate der erklärten Erbteile Jesu, um den Preis, der hiermit ausgehändigt worden ist, wird nichts Geringeres getan, als das Weltall des Schöpfers rechtgültig zurückgekauft in sein eigenes, letztes, einmaliges Verfügungsrecht. Und sie kaufen damit den Acker des Schöpfers zu entzweckt, zum Begräbnis der Fremdlinge, denn das ganze Weltall, jedes Geschöpf im ganzen Weltall, auch die heiligen Engel, sind nicht mehr Inhaber des Lebens, das in Christo Jesus ist. Sie alle sind dem Leben Gottes entfremdet. Und das ganze Weltall ist heute ein Gottesacker, nicht? Die deutschen Gerichte verstehen das. Ein Friedhof. Ein Gottesacker, ein Riesenfriedhof von Gott, sie alle Mangel des Lebens, des Hundes, den sie Gott haben sollten. Der aber im Eigentum von wem steht, dieser Friedhof, desselben an? Wem gehört er? Der hat allein noch darüber zu verfügen. Der Gott, der die Liebe ist. Und der bereit war, diesen Preis des Blutes auszuhändigen, dem gegenüber, der ihn gefordert hat. Und diese göttliche, wunderbare Rechtslage, die vollendeter Weise der Liebe Gottes entspricht, dass er nämlich in vollkommener Gerechtigkeit keinem einzigen Geschöpf das Böse, das es tut, zurechnen muss. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu, weil alles bezahlt ist, weil jeder Fluch in Segen verwandelt ist. Das, wir lieben, geliebten Gottes, klare Herrlichkeit des Herzens unseres Gottes. Amen.
Amen. Amen.